HR Info, der Tag in Hessen.
Mit Anna Magel. Sie haben die weltweit größte Plattform für Kinderpornografie betrieben. Jetzt sind die Gründer von Boys Town vom Frankfurter Landgericht schuldig gesprochen worden. Rund 400.000 Nutzer weltweit haben die Plattform Boys Town im Darknet genutzt. Dort haben sie Bilder und Videos getauscht, auf denen Vergewaltigungen von Jugendlichen, ja sogar Kleinkindern zu sehen waren. Die vier mutmaßlichen Betreiber von Boys Town sind jetzt verurteilt worden. Und darüber haben wir mit HR-Gerichtsreporterin Heike Borufka gesprochen. Wir haben sie vor dieser Sendung gefragt, Heike, welche Strafen sind denn nun verhängt worden?
Es hat richtig hohe Strafen gegeben, aus Sicht von zwei Angeklagten auch die Höchststrafe, nämlich das schwerste Schwert, das das deutsche Strafrecht kennt, wie es der Vorsitzende Richter formuliert hat, nämlich die anschließende Sicherungsverwahrung. Und das, obwohl die Angeklagten bei der Aufklärung mitgearbeitet haben, vor allem ein 42-Jähriger aus Paderborn. Er hat den Ermittlern nicht nur die Passwörter gegeben, als sie kamen, um Boys Town zu schließen, sondern er hat ihnen auch einen Befehl genannt, damit der Server nicht verschlüsselt wird und sie an die Daten herangekommen sind. Deshalb ist seine Freiheitsstrafe zwar gemindert worden und er hat nur in Anführungsstrichen 10,5 Jahre bekommen, aber trotzdem wurde eben auch die Sicherungsverwahrung verhängt. Genauso wie bei einem zweiten Administrator von Boys Town, der zu 12 Jahren verurteilt worden ist. Die beiden anderen Angeklagten, darunter einer der eifrigsten Nutzer, die sind zu 7 und 8 Jahren verurteilt worden.
Wie hat das Gericht sein Urteil begründet?
Das Gericht ist im Allgemeinen geblieben. Das hängt vor allem mit dem Opferschutz zusammen. Es sollen keine Details in der Öffentlichkeit verbreitet werden. Deshalb wurden auch große Teile des Prozesses nicht öffentlich verhandelt. Aber der Vorsitzende Richter hat schon sehr deutlich gesagt, dieser Fall zeige, dass auch das Darknet kein rechtsfreier Raum sei. Er hat Bundeskriminalamt und die Generalstaatsanwaltschaft in Frankfurt gelobt für ihre akribischen und engagierten Ermittlungen. Aber vor allem hat er betont, wie perfide diese Plattform war. Hier wurde eine heile Welt vorgegaukelt, in der Kinder schöne Gefühle hätten, wenn ihnen schwere sexualisierte Gewalt angetan wird. Und der Vorsitzende hat daran erinnert, dass die Angeklagten auch die eigenen Kinder und Stiefsöhne gequält und dabei gefilmt haben. Mit versteckten Kameras zum Teil im Badezimmer. Also eine extrem hohe kriminelle Energie, die sich auch nicht stoppen ließ, wenn eine Plattform dicht gemacht worden ist. Dann haben die Angeklagten eben eine neue aufgemacht.
Und wie haben die Angeklagten auf das Urteil reagiert?
Die Angeklagten waren offenbar auf ein solches Urteil vorbereitet. Sie haben sich jedenfalls äußerlich nichts anmerken lassen. Der Vorsitzende hat vor allem nochmal darauf hingewiesen, dass sie alle seit Jahren in der pädophilen Szene verwurzelt und aktiv sind. Deshalb ist auch bei zweien von ihnen die Sicherungsverwahrung verhängt worden. Sie hätten zwar bei der Aufklärung geholfen, alles gestanden und seien bereit, sich therapieren zu lassen, aber das mindere eben ihr Risiko nicht. Sie hätten eine extrem hohe Rückfallquote, würden das ja sogar selbst über sich sagen. Allerdings hat der Vorsitzende ihnen dringend geraten, sich therapieren zu lassen, denn nachdem sie ihre Strafen verbüßt haben, wird ja nochmal geschaut, ob sie dann immer noch gefährlich sind. Erst dann wird die Sicherungsverwahrung endgültig angeordnet. Bei den anderen beiden Angeklagten hat das Gericht keine Sicherungsverwahrung angeordnet, auch weil sie nicht vorbestraft sind und weil ihre Prognosen deshalb auch nicht so verheerend sind.
Urteil im Prozess um die kinderpornografische Plattform Boys Town. Das Frankfurter Landgericht hat die Betreiber der Plattform zu mehreren Jahren Haft verurteilt. Infos dazu hatte Heike Borufka. Auch in Darmstadt ist jetzt ein Urteil gefallen, und zwar im Prozess um den Giftanschlag, den es vor 1,5 Jahren an der TU dort gegeben hatte. Eine Frau hatte da mehrere Menschen vergiftet. Einer der Vergifteten war sogar zeitweise in Lebensgefahr. Wie das Gericht geurteilt hat, darüber haben vor dieser Sendung meine Kollegen Dirk Leukroth und Raphael Stübig gesprochen.
Wie hat denn die Frau in dem Prozess eigentlich jetzt auf dich gewirkt?
Die meiste Zeit ziemlich abwesend. Sie hat immer ihre Jacke angelassen und auch immer eine Mund-Nasen-Maske getragen und saß dann nach vorne zusammengekauert auf ihrem Stuhl, hat vor sich auf den Tisch gestarrt die meiste Zeit. Und sie hat auch in dem ganzen Verfahren fast nichts gesprochen, ab und zu ganz leise mit einem ihrer beiden Verteidiger geflüstert. Und auch heute in ihrem Schlusswort hat sie sich nur mit ganz leisen Worten seinem Plädoyer dann angeschlossen. Also sie wirkt sehr in sich gekehrt. gilt aber eben nach dem Urteil heute aufgrund ihrer psychischen Erkrankung als gemeingefährlich für andere und soll daher jetzt eben für unbestimmte Zeit in einer geschlossenen Psychiatrie bleiben.
Am 7. Prozesstag hatte sie dann ihr Schweigen gebrochen. Was hat sie denn demnach zu dieser Tat bewogen?
Ja, begonnen hat das Ganze vor circa 2 Jahren, dass sie erstmals Stimmen gehört hat, ist dann aber nicht zum Arzt gegangen, sondern hat im Internet recherchiert, woher diese Stimmen kommen könnten. Und da ist sie auf Seiten mit Verschwörungstheorien gestoßen. Auch Stichworte wie Gangstalking oder Voice to Skull, also Menschen, die einem die Stimmen mit technischen Mitteln irgendwie eintrichtern. Und so hat sich da bei ihr zunehmend offenbar eine Wahnwelt aufgebaut. Und da hat sie sich dann erst von Nachbarn und später eben von Kollegen ihres Fachbereichs der Materialwissenschaften verfolgt und bedroht gefühlt. Und laut ihrer Aussage wollte sie die Verfolger eben mit dem Giftanschlag dann abschrecken und abschütteln, aber nicht töten. Der Chemikalienmix, den sie da im Unilabor in den Teeküchen dann aber zusammengemischt hatte, der war potenziell durchaus tödlich gewesen.
Die Verurteilte wird ja schon seit einigen Monaten in der Psychiatrie behandelt. Wie sind denn da die Aussichten, dass die Frau irgendwann wieder ein normales Leben führen kann?
Also laut einem psychiatrischen Gutachter ist in dem Fall zumindest mal von Vorteil, dass ihre psychische Erkrankung nicht im Zusammenhang mit einer Drogen- oder Alkoholsucht steht. Deshalb ist es potenziell gut behandelbar. Es gibt wohl auch schon erste Erfolge, zumindest, dass sie laut ihrer Aussage inzwischen Medikamente nimmt und seitdem auch keine Stimmen mehr hört. Aber so die wirkliche Krankheitseinsicht ist laut dem Gutachter noch nicht vorhanden. Deshalb wird es wohl ein langer Weg sein. Sie selbst hat aber den Wunsch geäußert, irgendwann wieder ein normales Leben führen zu können und auch arbeiten gehen zu wollen.
Urteil im Darmstädter Giftprozess. Vor 1,5 Jahren hatte eine Frau an der TU Darmstadt mehrere Menschen vergiftet. Die 33-Jährige muss jetzt dauerhaft in die Psychiatrie. Raphael Stübeck hat uns darüber informiert. Die Weihnachtszeit ist traditionell auch die Zeit der Lichter. Ob nun auf dem Weihnachtsmarkt, bei religiösen Festen oder auch in Shopping-Malls und Fußgängerzonen. Neu in diesem Jahr ist aber die Diskussion um das Licht. Brauchen wir eigentlich so viel, wo wir doch eigentlich Energie sparen sollten? Davide Di Dio berichtet darüber, warum wir eigentlich Lichterfeste feiern und was das Licht für viele Menschen bedeutet.
Es gibt einen ganzen Haufen Lichterfeste. Das christliche Weihnachten, das jüdische Hanukkah oder das hinduistische Diwali. Diese Feste haben eine jahrhundertealte Tradition. Schon im alten Rom wurde um diese Zeit die Wintersonnenwende gefeiert. Mittlerweile gibt es auch andere, weniger traditionelle Lichtfeste bzw. Installationen, den Christmas Garden im Frankfurter Stadion oder einfach nur Häuser, die sämtliche Farben des Lichtspektrums in ihrem vollen Glanz präsentieren und eben genau das tun, worum es im Kern aber eigentlich bei allen diesen Festen geht. Licht ins Dunkle zu bringen.
Das lässt sich eigentlich wirklich ganz universal für verschiedene Religionen erläutern, dass die Lichtsymbolik ganz universal ist und weltweit verbreitet. Denn wir leben ja mit dem Unterschied von Dunkel und Hell. Also Tag und Nacht ist eine ganz elementare Erfahrung, dass Licht Wärme spendet. Wenn nach kalten Zeiten die Sonne scheint, dehnen sich alle Sinne aus und wir sehen uns nach Licht und Wärme.
Sagt Edith Franke. Sie ist Professorin für vergleichende Religionswissenschaften an der Uni Marburg. Sie bestätigt, Licht spielt in vielen Religionen eine zentrale Rolle und prägt Traditionen. Licht kann aber auch Teil einer säkularen, also nicht religiösen Symbolik sein, die alle Menschen gleichermaßen anspricht.
Jeder kennt das doch nach einer schlaflosen Nacht oder schwierigen Erfahrungen, dass Tageslicht sowas wie Hoffnung bringt. Und diese Symbolik ist wirklich ganz tief verwurzelt, ist eine emotionale Erfahrung und das hat ja auch etwas mit Feiern zu tun. Also Lichter sind ja auch Ausdruck von Feiern, ja, also dass man diese Helligkeit oder, wenn Sie so wollen, die Erkenntnis oder die Überwindung des Dunklen feiert.
Licht ist also ein tief emotionales Thema. Daher sei es kein Wunder, wenn zum Beispiel über das Licht auf Weihnachtsmärkten viel diskutiert werde, sagt Edith Franke. Genau diese Diskussion brauche es jetzt sogar, um darauf zu schauen, welche Lichter wir in unserem Leben eigentlich wirklich brauchen.
Ich bin schon davon überzeugt, dass es in der Fülle, die heute genutzt wird. Also Lichter, die in einem hell erleuchteten Kaufhaus dann noch zusätzlich brennen oder auf dem Weihnachtsmarkt die 7000. Lampe. Also ich glaube nicht, dass uns das emotional berührt, aber schon, dass es einen Ort gibt, der an diesen dunkel werdenden Tagen einer ist, der hell ist und wo Menschen sich treffen. Ein Ort der Begegnung ist und der Freude ist. Und ich finde es eigentlich sogar ganz gut, dass das in Frage gestellt wird durch die Energiekrise jetzt, ob so viel Licht sein muss.
Wenn wir darüber reden, welches Licht wir brauchen, lohnt sich also auch der Blick auf die Frage, warum diese Lichter überhaupt erstrahlen.
Lichtermeer an Weihnachten. Warum ist uns in der Weihnachtszeit die Beleuchtung so wichtig? Und wie lässt sich das jetzt mit der Energiekrise vereinbaren? Infos dazu hatte Davide Didio. Am Nikolaustag im Krankenhaus. So geht es vielen Kindern. Und deshalb haben die Feuerwehren in ganz Deutschland sich eine schöne Aktion ausgedacht. Sie haben die kleinen Patienten mit Geschenken überrascht. Und in Hanau zum Beispiel sind die Geschenke auf eine ganz besondere Art überreicht worden. HR-Inforeporter Heiko Schneider hat sich das vor Ort für uns angesehen.
Aufregung am Klinikum Hanau. Die Feuerwehr ist mit mehreren Autos vorgefahren. Einer der Wagen fährt die Drehleiter aus. Der Leiter der Hanauer Feuerwehr, Hendrik Frese, beobachtet sein Team und gibt Entwarnung. Kein Ernstfall, eher eine kleine Übung seiner Truppe.
Ich bin in die Fahrzeughalle gekommen. Ich wusste ja auch nicht, was sie sich alles einfallen lassen hat. Und das ist schon eine tolle Aktion. Da kann man wirklich auch stolz auf die Truppe sein.
Warum, wird schnell klar. Das Höhenrettungsteam der Feuerwehr hat sich nämlich in Schale geschmissen, genauer in Nikolauskostüme. Einer der Nikoläuse steigt in einen selbstgebauten Schlitten, dekoriert mit Lametta, Kunstschnee und Lichterketten. Der Schlitten hängt an Seilen und wird so von der Drehleiter in die Höhe gehoben, direkt vor die Fenster der Kinderstation. Und durch die geöffneten Fenster verteilt der Nikolaus Geschenke.
Hallo, hier, viel Spaß damit, gell? Ja.
Das sorgt für strahlende Kinderaugen und glückliche Gesichter, so wie bei der 8 Jahre alten Bila.
Ich finde es toll, schön und ich freue mich. Ich habe mir schon immer so was gewünscht und das ist in Erfüllung.
Bilas Geschenk, ein Malbuch mit Stiften. Ihre Augen funkeln noch mehr.
Ich freue mich sehr. Ja, das sind tolle Sachen zu malen. Eigentlich ist Malen meine Lieblingssache.
Also Überraschung gelungen. Auf der anderen Seite des Gebäudes gibt's noch eine. Da seilen sich noch mehr Feuerwehrleute ab, verkleidet als Superhelden und überraschen auch dort kranke Kinder. Albina Delic ist mit ihrem Sohn Selim im Krankenhaus und freut sich über die Überraschung.
Vielen Kindern geht's nicht gut und dann freuen die sich jetzt mal über sowas, dass mal der Nikolaus da war und Spider-Man. Das ist schön.
Ähnliche Aktionen wie hier in Hanau gibt es auch in Darmstadt oder Kassel. Hanaus Feuerwehrleiter Hendrik Frese ist zufrieden.
Die Kinder, das ist ganz toll zu sehen, wie die so reagieren auf so eine Aktion. Und das ist auch Ziel der Aktion, den Kindern, die heute in der Klinik sind, einfach heute einen schönen Tag zu bereiten.
Und das, da sind sich hier alle einig, ist gelungen.
Eine ganz besondere Überraschung gab es jetzt zum Nikolaustag in Hanau. Die Feuerwehr hat sich dort vom Dach des Klinikums abgeseilt, genauer gesagt vom Dach der Kinderstation dort, und hat dann durch die Fenster Geschenke an die kleinen Patienten überreicht. HR-Inforeporter Heiko Schneider war bei dieser Aktion dabei. Und das war der Tag in Hessen. Mein Name ist Anna Magel. Die Sendung gibt es auch wie immer als Podcast auf hessenschau.de.